ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit dem Thema Achtung, Freiheit, Krieg, Autoritarismus und Demokratie in Osteuropa. Mein Name ist Klaus Heinrich. Der russische Präsident Wladimir Putin möchte mit seinem Angriffskrieg die kulturelle Identität der Ukraine zerstören. In Ungarn und der Slowakei werden Kunst, Kultur und Presse zunehmend kontrolliert und drangsaliert. In Tschechien und Polen konnten die demokratischen Freiheitsrechte gegen illiberale Politik populistischer Regierungsparteien verteidigt werden. Wie steht es also um die Demokratie und die Freiheit im östlichen Teil Europas und welchen Beitrag leistet da die Kulturszene in den Ländern? Achtung Freiheit haben wir dieses Forum betitelt, denn Achtung Freiheit ist ja auch das Motto des Europäischen Theaterfestivals des Schauspiels Stuttgart, in dessen Kammertheater wir heute zu Gast sein dürfen. Ich darf meine Gäste vorstellen. Ich fange an mit Andrea Bär vom Südwestrundfunk. Sie war bis Februar dieses Jahres für 3,5 Jahre ARD-Hörfunkkorrespondentin in der Ukraine. Ich freue mich auf den slowakischen Schriftsteller, Journalisten, Übersetzer und was nicht alles. Politischer Aktivist, darf ich das sagen? Ich glaube auch, ne? Michal Chorecki. Und ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Genauso wie Katharina Stetsiewicz. Sie leitet die Projektgruppe Mittelost- und Südosteuropa bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Andrea Bär, der Fall des Eisernen Vorhangs ist nun über 35 Jahre her. Die meisten Staaten Osteuropas sind demokratisch verfasst und haben die groben Härten der Transformation aus dem Staatssozialismus in die marktwirtschaftliche, kapitalistische Welt überstanden. Dennoch gibt es Bedrohungen für die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger dort. Fangen wir also mit der Ukraine an, weil dort die Freiheit, die ja die bloße Existenz durch den Angriffskrieg Russlands am massivsten bedroht ist. Was fürchten die Ukrainer eigentlich mehr? Dass der Krieg endlos weitergeht oder dass ein fauler Frieden geschlossen wird von Russen und Amerikanern über die Köpfe der Ukrainer hinweg?
Also ich würde sagen beides, denn beides hängt natürlich absolut zusammen. Einmal, dass der Krieg weitergehen könnte. Natürlich möchte niemand, der alle seine Sinne beisammen hat in der Ukraine, dass dieser russische Angriffskrieg weitergeht. Wir müssen auch daran denken immer, dass er ja 2014 angefangen hat, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Also niemand, das sagt nicht nur der Präsident in der Ukraine, sondern eigentlich alle Menschen, mit denen man spricht, niemand wünscht sich mehr einen Frieden als die Menschen in der Ukraine. Aber wie sieht dieser Frieden aus? Und wenn es ein ausgehandelter Frieden ist zwischen einem Donald Trump und einem Wladimir Putin, dann müssen die Ukrainer natürlich höllisch aufpassen. Denn im Moment, wenn wir schauen, was läuft, dann aus meiner Sicht muss man sagen, im Moment sitzt weder die Ukraine mit am Tisch, noch die Europäer. Und im Moment müssen die Ukrainer befürchten, dass sie zu einer Kapitulation, zu einer teilweisen Kapitulation gezwungen werden könnten. Und das fürchten sie natürlich auch, denn was sie brauchen, sind immer Sicherheitszusagen. Ich sage bewusst nicht Sicherheitsgarantien, denn Garantien werden sie vermutlich keine kriegen.
Katharina Stetsiewicz, Sie sind gebürtige Ukrainerin, leben seit über 20 Jahren in Deutschland und haben vor Ihrer Zeit bei der Bundeszentrale für politische Bildung als Kuratorin mit osteuropäischer Kultur beschäftigt, unter anderem mit Belarus, das 5 Jahre nach dem Aufstand gegen den Langzeitdiktator Lukaschenko unter seiner eisernen Knute ächzt. Mehr als 1500 politische Gefangene, habe ich gelesen, gibt es immer noch, große Teile der Opposition, Hunderttausende von Menschen leben im Ausland, sind im Grunde vertrieben worden. Was bedeutet in einer solchen hoffnungslosen Situation der Preis für europäische Verständigung der Leipziger Buchmesse an den belarussischen Autor Bachirewitsch?
Ja, vielen Dank für die Einladung zunächst. Und ich komme tatsächlich von der Buchmesse heute. Und ich denke, als erstes muss man sagen, dieser Preis ist natürlich eine Anerkennung des Schriftstellers, seiner Arbeit, seiner langjährigen Arbeit, des Romans Europas Hunde, der eigentlich 2017 erschienen ist und in Belarus verboten wurde. Der Roman wurde ins Deutsche übersetzt und kam letztes Jahr. Das ist das eine. Das zweite, denke ich, das ist die Anerkennung auch der Kulturlandschaft eines Landes, das hierzulande sehr lange ignoriert wurde oder sogar vergessen wurde. Belarus, Bachirewitsch sagt selbst, motiviert nicht dazu, die Bücher zu lesen. Sobald man ein Buch zu Belarus sieht, nimmt man das nicht mal in die Hand, sagt er. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt in Richtung, auch als dritter Punkt würde ich nennen, verstehen, was in Belarus passiert, aber auch natürlich, was in diesem neoimperialen Russland passiert. Und ich glaube, dass Alhert Bacharevich ein Autor ist, den man auf jeden Fall lesen muss. Er ist mittlerweile aber ein Autor im Exil, dessen muss man sich bewusst werden. Zum Glück können alle Autorinnen und Autoren im Exil schreiben, weil die Diktaturen sie nicht behindern. Wäre er in Belarus, würde er das Schicksal der 1500 Gefangenen einfach teilen.
Sie kennen sich ja auch sehr gut im Nachbarland Polen aus. Ein Land, das 8 Jahre lang von der doch sehr konservativen PiS-Partei regiert wurde. Gab es dort nach Ihrer Beobachtung so etwas wie ein großes Aufatmen nach der letzten Parlamentswahl, bei der die Polen die Kaczynski-Leute abgewählt haben?
Okay, also vor dem Hintergrund, was natürlich im restlichen Europa läuft, also was in Deutschland passiert, was in Ungarn, in der Slowakei, kann man diese Wahlen als eine Zeitenwende eigentlich bezeichnen in Polen. Ich glaube, ein großes Aufatmen der Demokraten,
der Liberalen,
war schon zu spüren. Und man darf aber nicht vergessen, dass die autoritären Regime einen ziemlich starken Nachdruck hinterlassen, starke und viele Spuren, die schwer zu beseitigen sind. Und ich glaube, das ist jetzt die große Frage, was Polen wieder mit der Kulturszene und mit Kulturschaffenden macht. Und zwar sozusagen die autoritären Instrumente zu beseitigen mit demokratischen. Ich glaube, das ist eine ziemlich große Herausforderung, nicht so zu handeln wie Autokraten. Aber es passiert viel Erfreuliches. Also ich glaube, die Kulturszene ist ziemlich offen mittlerweile. Wiederkehren solche Themen wie LGBTIQ, Feminismus und Abtreibungsthema auf die Bühnen, auf die Theaterbühnen zurück. Ich glaube, es gibt keinen Druck auf Museen. Das ist auch eines der Instrumente im Baukasten der Autoritären. Gestern haben wir über Trump gelesen und das Museum für afroamerikanische Geschichte in Washington wird angegriffen. Und ich glaube, das ist das, was in Polen nicht mehr möglich ist, zum Glück, ja. Ob die Autoritären wieder zurückkommen, das ist eine andere Frage.
Was stört denn die liberalen, demokratischen Teil Polens an den PiS-Leuten? Was hat sie da am meisten genervt?
Es ist schwierig zu sagen, dass sie etwas Bestimmtes am meisten genervt hat. Also ich würde hier tatsächlich zwischen zwei Welten unterscheiden, einer demokratischen Welt und einer autoritären. Und in der autoritären Welt, die PiS ist demokratisch gewählt, sie hat aber nicht demokratisch gehandelt. Viele Positionen wurden neu besetzt, nicht mit Fachexpertinnen und Experten. Mir fällt ein, ich weiß noch, wie 2015 oder 16 Dariusz Stoller, ein ganz renommierter Historiker, der das Museum für die Geschichte der Juden in Polen aufgebaut hat, Polin-Museum, einfach nicht mehr ernannt worden ist als Direktor des Museums, weil er nicht staatskonform war, weil er nicht PiS-konform war. Und das ist ein Kriterium gewesen in Polen. Zum Glück ist das kein Kriterium mehr, sondern die Fachexpertise, das Renommee, die künstlerische Qualität. Und ich glaube, Demokraten und Demokratinnen können sich an vielem stören, was Autoritäre machen. Wir können darüber sehr lange sprechen, wie autoritäre Regime die Gesellschaften verändern, wie sie mit demokratischen Mitteln die Systeme kapern und die Unfreiheit stiften.
Michal Chowrecki, Sie sind Autor zahlreicher Romane. Ich lese gerade Ihren Troll mit großem Interesse und mit viel Vergnügen. Das ist 2018 entstanden, ein Roman über eine digitale Dystopie genannt. Ist gerade sehr, sehr aktuell. Bevor wir auf die Slowakei kommen, vielleicht mögen Sie einen Satz zu dem Roman sagen und warum der meiner Meinung und vielleicht auch Ihrer Meinung nach gerade heute aktuell ist.
Dobry wieczór, guten Abend. Danke für Ihre Meinung. Der Roman habe ich tatsächlich damals als eine Art Buch über die nahe Zukunft geschrieben, über eine Welt, wo im Internet fast nur noch Fake News herrschen und Desinformationen. Und als es jetzt in eigentlich zahlreichen Fremdsprachen erscheint, liest man das als Kommentar der Gegenwart, nicht mehr als ein Buch dem Genre Science Fiction zugehören, sondern tatsächlich als Buch, das die Welt, in der wir leben, kommentiert. Und wahrscheinlich ist die Wirklichkeit jetzt schneller als die Fantasie, weil jeder Tag bringt so viel schlechte Nachrichten, dass die Literatur nicht mehr einholt.
Spielt das eigentlich in der Slowakei? Das ist mir nicht so ganz klar geworden.
Also es spielt im Osten Europas, ja, in einem anonymen Land, bedroht von einem Reich. Aber es wird auch Wladimir Wladimirovich Putin zitiert und viele zahlreiche andere imperialistische Künstlerinnen aus Russland. Und es gibt einen klaren Bezug zu dem, was auch tatsächlich passiert ist. Und das Buch ist auch meine Hommage an die osteuropäische Literatur, Fantastik, weil ich großer Bewunderer bin dessen, was die Autoren immer wieder, wie zum Beispiel auch Samyatin und viele andere, Stanislaw Lem, die Gebrüder Strugatsky, wie die versucht haben, sich mit dem Totalitarismus im 20. Jahrhundert auseinanderzusetzen, literarisch. Das fand ich immer bewunderswert.
Slowakei, da ist jetzt zum vierten Mal Herr Fico Ministerpräsident geworden. Der ist formal ein Sozialdemokrat, aber läuft dann in der internationalen Presse und auch in der nationalen Presse in der Slowakei als, ja was eigentlich, Linkspopulist, Rechtspopulist. Erklären Sie mir Herrn Fico.
Also Robert Fico ist tatsächlich das vierte Mal Premierminister geworden im Oktober 23. Jetzt ist er schon seit lange in der Politik und er hat eigentlich schon Ende 80er Jahren begonnen, damals noch als alter Apparatschik in der KP, in der Kommunistischen Partei, und war so ein junger Kader, guter Redner, motiviert und vielleicht auch Hoffnungsträger für eine Art Führungswechsel. Inzwischen hat er sich tatsächlich sehr radikalisiert. Er ist ein ganz anderer Mensch geworden. Und vor allem auch seit dem Attentat letzten Jahres ist es noch eine Stufe anders geworden. Und er hat auch die Partei sozusagen mit sich getragen. Ähnlich wie zum Beispiel Donald Trump. Der hat die republikanische Partei, eine sehr alte, 150 Jahre alte Partei, zu einer fast eine Sekte umgewandelt. So ähnlich ist die Partei Smer, Untertitel Sozialdemokratie, keine wirklich europäische linke Partei. Es ist eine Partei, die sehr populistisch agiert und sehr teilweise prorussisch neulich auch, geopolitisch, und die hat aber auch von dem EU-Beitritt sehr profitiert. Also es ist eine Partei, die vielleicht von der linken Ideologie nur noch das Soziale hat, eine Art Sozialhilfeprogramme für die Bevölkerung. Aber ideologisch steht die tatsächlich schon sehr rechts und koaliert auch mit Rechtsradikalen.
Ja. Aber Ihre Lieblingsgegnerin in der Slowakei ist ja die Kultusministerin. Was macht die falsch aus Ihrer Sicht?
Sie vertritt eine völkische Ideologie. Übrigens, die AfD ist eine der wenigen europäischen Parteien, die unsere Kultusministerin öffentlich unterstützt. Und das ist auch kein Wunder, weil ihre Meinungen eigentlich sehr ähnlich sind in vieler Hinsicht. Martina Šimkovičová ist eine rechte Influencerin. Sie war eine Fernsehmoderatorin, müsste aber 2015 wegen rassistischen Kommentaren ihr Fernsehen, Privatfernsehen verlassen. Und seitdem agiert sie ausschließlich im Netz. Sie hat eine TV-Slave gegründet, TV-Slovan heißt es auf Slowakisch. Das ist ein rechter oder sogar extrem rechter Sender, der Impfgegner vereinigt, die Sendungen über Verschwörungsmythen ausstrahlt und eigentlich sehr rechte Ideologie vertritt. Und damit kam sie in die Politik, sie wurde sehr populär und kam auf der Parteiliste der slowakischen Nationalpartei ins Parlament. Und Robert Fico hat sich entschieden, mit dieser Partei, wo sehr viele Rechtsradikale auf der Wahlliste standen, zu koalieren, eine Dreierkoalition zu gründen. Und sogar würde diese Frau Šimkovičová zur Kultusministerin gewählt. Und seitdem herrscht Aufruhr, nicht nur in der Kulturszene, sondern in der ganzen slowakischen Zivilgesellschaft.
Sie haben sie ja mal eine Neofaschistin genannt und sie hat reagiert juristisch und will sie verklagen und fordert 5 Jahre Haft für sie.
Naja, ich war auch sogar beim Polizeiverhör schon im Dezember und es ist eine heftige Auseinandersetzung zwischen uns, aber auch zwischen vielen anderen.
Ist das bedrohlich für Sie persönlich?
Es ist bedrohlich, selbstverständlich. Ja. Und die Anklage hat für Sie der Verteidigungsminister und seine Firma geschrieben. Das heißt, also ein Autor gegen zwei Minister, das ist kein sozusagen faires Spiel, würde ich sagen. Aber wir kämpfen weiter. Die zwei öffentlichen Petitionen für ihr Rücktritt haben fast 200.000 Menschen unterzeichnet. Sie ist inzwischen in 1,5 Jahren die unglaubwürdigste Politikerin in der ganzen Slowakei. Sie ist höchst unpopulär und umstritten. auch weil sie tatsächlich versucht, eine Art Kulturrevolution durchzusetzen in der Slowakei.
200.000 Unterschriften, das ist ja schon sowas wie eine Freiheitsbewegung. Die gab es ja auch in der Ukraine, um den Bogen zu schlagen. Euromaidan als Stichwort, das Land galt lange als gespalten zwischen dem russophilen Teil und dem eher westlich orientierten ukrainischen Teil. Der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg von Wladimir Putin, hat der die Ukrainer geeinigt?
Erstmal muss ich mir ein Taschentuchknoten machen, dass ich die Petition unbedingt unterschreiben möchte. Also das möchte ich auf jeden Fall, Hut ab. Das ist sehr mutig und mutig sind tatsächlich auch die Menschen in der Ukraine. Das, was Sie ansprechen, ist eine sehr, sehr, sehr komplexe, komplizierte Frage, muss ich gestehen. Das ist für mich sehr schwierig, das so ganz kurz zu beantworten, denn der Prozess der Demokratisierung, die Freiheitsbewegung, die Demokratiebewegung in der Ukraine, die beginnt ja nicht mit dem Maidan, sondern die beginnt, je nachdem, wie man den Zugang wählt, vor Hunderten von Jahren. Die beginnt mit den Kosaken. Wir müssen schauen zum Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Ukraine super kurz unabhängig war. Sie hat wichtige Bewegungen, auch Antibewegungen, schwierige bis Genozidphasen, Stichwort Holodomor im 20. Jahrhundert. Das heißt, die Ukraine hat eine jahrhundertelange, würde ich sagen, ohne dass ich Historikerin bin, Freiheitsgeschichte. Und darauf beziehen sich die Menschen auch heute und daraus schöpfen sie auch ihre Kraft. Aber zu Ihrer Frage, der russische Großangriff hat die Menschen total geschockt. Ich kam in die Ukraine im November 21 und es gab eigentlich in der Berichterstattung ein Thema. Das Thema war, wann greift Russland an? Und trotzdem haben wir es irgendwie nicht richtig uns vorstellen können. Also ich erinnere mich, am 23. Februar bin ich mit einer Kollegin durch Kiew gelaufen. Und wir hatten eine andere Kollegin, die war nach Polen gefahren mit ihrer Familie. Und wir haben uns nicht lustig gemacht, denn das war nicht so lustig machen, sondern wir haben uns natürlich darüber unterhalten. Oh, die ist weggefahren, sie hatte einfach Angst. Sie stammt aus Donetsk, also aus dem Osten, und wusste bereits, was es bedeutet, von Russland angegriffen zu werden. War also schon mal vertrieben worden. Ich nenne bewusst das Vertreibung und nicht Flucht, denn sie hatten keine Wahl. Und insofern, nach dem ersten Schock, haben die Ukrainer ja sofort Widerstand geleistet. Zelensky ist geblieben, das berühmte kurze Video, ich bin hier, Yermak ist hier, der Schmihal ist hier und so weiter. Das ging ja wirklich um die Welt. Und ja, ich würde sagen, die Menschen haben sich zusammen versammelt, denn das heißt aber nicht, dass jetzt alle pro-westlich und alle gleich denken, aber in der ersten Zeit war ja vollkommen klar, man hat gar keine Wahl, wenn Russland angreift. Das ist ja nur eine Atommacht und Wladimir Putin, das ist ja nicht irgendwie nichts. Ja. Und Sie haben ja vorhin erwähnt, dass Sie auch in Kiew waren, in den Vororten von Kiew, wie es da aussieht. Man sieht das heute noch. Ja, das hat die Menschen vereint. Aber es sind inzwischen sehr viele Phasen durch die ukrainische Gesellschaft gegangen, würde ich sagen, in denen auch, und das spricht eigentlich für die Demokratie und den Freiheitswillen der Menschen, viel diskutiert wird, viel gestritten wird, sehr große Probleme besprochen werden. Stichwort Mobilisierung, großes Problem. Wer kämpft nicht? Verwundung, Veteranen, Witwen und seelische Verwundungen, echte Verwundungen. Zehntausende Menschen sind verletzt, getötet worden und so weiter. Das heißt, die Menschen sind geeint, haben gleichzeitig keine Wahl, müssen permanent Widersprüche aushalten. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, als Sie in Kiew waren. Es ist von außen, das ging mir immer wieder so in all den Jahren und das geht mir bis heute so, man kann sich das einfach nicht vorstellen. Wie kann man da eigentlich sein? Ich kann eigentlich eine Reise in die Ukraine nur empfehlen.
Also ich war jetzt eine Woche im November eingeladen vom PEN Ukraine in Kiew und der Umgebung und auch in der Tscherniwski Oblast nahe belarussischen Grenze. Und ich war wieder tiefst beeindruckt von dem, was für eine Art Widerstand dieses Land leistet. Auf allen möglichen Ebenen, nicht nur tatsächlich an der Front, sondern auch kulturell, auch gesellschaftlich. Und Ukraine kämpft tatsächlich auch für uns hier in der Slowakei, in Mitteleuropa und auch im Westen. Also die schützen uns vor dem russischen Imperialismus. Nicht alle Gesellschaften schaffen das, in solchen tiefen Krisen tatsächlich weiterzumachen. Und das hat Ukraine trotz alledem irgendwie geleistet und leistet weiter und will auch nicht aufgeben, auch unter diesem jetzt neuen fast schon globalem Druck zum Aufgeben, Druck sogar zur gezwungenen Kapitulation und so weiter und so fort. Wir spüren auch große geopolitische Unsicherheit in unserer Region, gerade die Slowakei mit Robert Fico entfernt sich so ein bisschen von der europäischen Gemeinschaft und wird immer stärker unter dem Einfluss des hybriden Krieges aus Russland und agiert teilweise pro-russisch. Und unsere Gesellschaft mobilisiert sich auch im Sinne von politischer Mobilisation, weil die Zivilgesellschaft sieht, dass wir uns unsere europäische Orientierung tatsächlich verteidigen müssen, weil es gibt viele Stimmen, die uns gerne an Putin verkaufen würden, offensichtlich.
Wenn man sich zum Beispiel die Zustimmungswerte anschaut zu EU und NATO, wie haben sich die entwickelt seit 91? Dann gibt es eine Veränderung in der Wahrnehmung 2014, ist klar, Russland greift an. Und man sieht aber am Anfang, weil Sie das angesprochen haben mit dem gespaltenen Land, da bin ich immer selber so ein bisschen gespalten. Ich glaube nicht, dass die Ukraine gespalten war, aber natürlich gibt es Unterschiede zwischen Ost und der Donbass, dieser Bergbauregion. Man sieht einfach, wenn man sich Umfragen anguckt, zum Beispiel vom Soziologischen Institut in Kiew, die machen wirklich schon sehr, sehr viele Jahre diese Umfragen. 2014 im Osten und im Südosten ist die Zustimmung zur NATO immer ein bisschen weniger als im Westen. Aber im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 2014 ist es enorm gestiegen. Dann wird zum Beispiel auch gefragt, das war eine interessante Zusatzfrage, okay, die Leute wollen in die NATO, ja, regional unterschiedlich, aber im Prinzip Mehrheit ja, EU okay, ja. Und dann, wie groß ist Ihr Vertrauen in die NATO? Und dann sieht es aber schon wieder ein bisschen anders aus. Das Vertrauen ist dann nicht so groß rein, natürlich. Aber, und das spiegelt auch die Erfahrungen seit dem Großangriff, würde ich meinen, wieder, dass sie einfach die Erfahrung gemacht haben, wir sind auf uns selbst gestellt. Man hört in der Ukraine eigentlich immer, egal wie jemand denkt, ja, aufgeben. Ja, was soll das heißen, aufgeben? Ja, was würde das denn bedeuten? Bedeutet das Besatzung? Was bedeutet das? Also, nee, das auf keinen Fall. Wobei ich nicht sagen will, dass alle gleich denken. Also, auf keinen Fall.
Faszinierend fand ich ja die Berichte, als dieser fürchterliche Krieg losging, dass es sofort nicht nur militärischen Widerstand gab, es gab auch kulturellen Widerstand. Also den Willen, sich selbst zu behaupten. Sie finden Bücher, Literatur und Theater jetzt nicht nebensächlich, aber das spielte von vornherein eine Rolle. Wie ist das zu erklären?
Die ukrainische Zivilgesellschaft ist die vermutlich eine der stärksten in ganz Europa. Es gibt in der Ukraine ein riesiges Interesse an Literatur. Es gibt sehr viel Literatur, die den Krieg bereits verarbeitet. Viele Soldaten beschreiben Besatzungsliteratur. Es gibt ja auch zurückeroberte Gebiete, also Sachbücher dazu. Es gibt regelmäßig Lesungen. Es gibt Sergei Jardin, den kennen wahrscheinlich die meisten hier, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat. Der hat sich zur Nationalgarde gemeldet. Es gibt sehr viele Bands, wenn die touren, zum Beispiel ins Ausland, was Männer ja eigentlich nicht dürfen, sie sammeln, ich würde mal meinen, sie müssen sammeln, sonst dürfen sie nicht ausreisen, soweit wage ich mich jetzt mal vor, sie schütteln den Kopf, aber es hängt natürlich immer davon ab, wo sie sind in der Ukraine, also in Kiew oder in Tschernihiw oder so, geht das, in Lviv natürlich, aber im Donbass Richtung Frontnähe gibt es keine kulturellen Veranstaltungen, das ist schlichtweg einfach dort nicht möglich.
Achtung, Freiheit, Krieg, Autoritarismus und Demokratie, so heißt unser SWR-Kulturforum, kultureller Widerstand in der Ukraine im Krieg. Gibt es auch einen kulturellen Widerstand in Belarus, einem Land, das fürchterlich unterdrückt wird von ihrem Diktator? Wir haben es eben schon erwähnt, 100.000, 200.000 Menschen mussten fliehen ins Ausland. Gibt es noch sowas wie Opposition, gibt es sowas wie kulturelle Opposition im Land?
Es ist sehr schwierig, in einer Diktatur zu existieren als freidenkender Mensch. Nichtsdestotrotz wissen wir alle aus der Geschichte, es gibt freidenkende Menschen dort und es gelingt vielen Diktaturen nicht, die Köpfe zu besetzen. Und in Belarus beobachten wir das Gleiche. In vielen Diskursen hier redet man über den Stillstand, Stagnation in Belarus. Mir fällt gerade ein ziemlich neuer Titel. Das Buch heißt Rasender Stillstand von Ingo Petz. Das ist ein Belarus-Kenner. Und ich glaube, er trifft mit seinem Titel ganz genau das, was in Belarus passiert. Natürlich kennen wir das auch aus der Sowjetunion zum Beispiel, dass Dissidenten in ein inneren Exil gehen. Es ist verboten für sie zu schreiben. Sie schreiben für die Schublade. Das gibt's alles auch in Belarus. Nichtsdestotrotz denke ich, Und das ist wichtig. Es gab die Möglichkeit, ins Exil zu gehen. Und im Exil schreiben diese Autorinnen und Autoren weiter. Es ist sehr schwer, diese Bücher oder die Texte zu publizieren dort, aber es gibt in der digitalen Zeit Wege, die ihre Leserschaft ermöglichen. Und das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, hier etwas zu schreiben und aufzubauen, zu verarbeiten, was in Belarus passiert und was diesen Menschen auch passiert ist, ganz vielen, was ihren Familien passiert ist, wie das Leben in der Diktatur ist. Ich kenne einige Autorinnen und Autoren, die dort geblieben sind. Viktor Martinovich zum Beispiel gehört zu den Autorinnen, die nicht in Exil gegangen sind. Ich möchte vielleicht auch eine Autorin erwähnen, die das Buch Unkrautzeit geschrieben hat und beschreibt diese Zeit nach 2020 in Belarus, nach den Protesten, die schwarze Zeit für viele Belarusinnen und Belarusen. Und sie hat das so schön beschrieben, weil auf Belarusisch heißt Unkraut Leerblüten. Und sie beschreibt diese Zeit der Leere, die jetzt entstanden ist, nachdem so viele weggegangen sind. Die Zeit, in der man nicht schreiben kann, nicht schaffen kann, einerseits. Aber andererseits sagt sie, Unkraut ist eine ganz widerstandsfähige Pflanze. Und trotz widriger Bedingungen überlebt diese Pflanze. Und sie sagt, das ist vielleicht eine sehr gute Metapher für Belarus. Dort überleben auch Menschen und überleben bestimmte Widerstände und Widerstandskämpferinnen. Wir wissen nur nicht ganz genau, wie sie heißen noch und wir wissen nicht ganz genau, wann wir über sie etwas wissen werden.
Widerstandsgeist durch Kultur in solchen Ländern wie der Ukraine von außen bedroht oder in Belarus durch eine Diktatur sind die Menschen unterdrückt, ist das heftig. Mich interessiert, wir schauen nochmal nach Polen und auch in die Slowakei. Was haben Peace-Partei, was hat der Herr Fico, was haben andere, der Orban in Ungarn und so weiter, was haben die gegen den Westen?
Ich glaube, wir müssen uns zunächst fragen, was ist dieser Westen? Und ich glaube, das ist ein Raum, in dem Freiheiten möglich sind. Und zwar ziemlich viele, in dem sowas wie Selbstorganisation wichtig ist. Das ist ein Raum, in dem man sich frei äußern kann. Das ist ein Raum, in dem man frei denken kann. Und ich glaube, das, was Peace gemacht hat, sie hat diese Freiräume diffamiert. Und nicht nur Peace, alle Autokraten, weil sie die Freiräume nicht aushalten können. Und ich glaube, was sehr auffällig ist, dass alle diesen Westen auf eigene Art und Weise interpretieren, diesen Westen anders nutzen und ausnutzen für ihre Zwecke, um Macht zu erreichen natürlich, um die Räume zu besetzen und mit eigenen Ideologien zu füllen. Und ich denke, was mir immer auffällt, alle Autokraten, die zur Macht kommen, zum Beispiel Orban oder auch die PiS-Regierung, das macht auch Putin. Sie denken, sie sind ewig. Also Timothy Snyder schreibt über die Politik der Ewigkeit. Sie denken alle, sie sind überzeitlich. Die stehen über der Zeit, sie beherrschen diese Zeit. Und in Polen ist es nicht der Fall gewesen. Und zwar dank dem, was eigentlich auch Michael erzählt hat und auch Frau Beer erzählt hat über die dank der Selbstorganisation der Menschen, dank der Freiheit als Wert, der nicht so abstrakt ist, sondern sehr, sehr konkret. Und ich würde sagen, das ist auch das, was diese Autokraten stört, dass man handeln kann, dass man aktiv werden kann und nicht diesen einen Weg geht, so wie das zum Beispiel der Fall in Belarus oder in Russland ist, diesen Weg, wo das Abweichen absolut unmöglich ist.
Ja, Herr Wroczki, wie ist das in der Slowakei? Ist Fico, seine Smer-Partei oder auch seine Bündnispartner, von die Sie als rechtsextrem tituliert haben, was stört die am Westen?
Fast alles, weil der Westen Freiheit bedeutet, weil die Freiheit bedeutet kritische Stimmen, Gegenstimmen, andere Meinungen, anders denkenden Menschen. Und wenn Sie eine Welt voller Fake News kreieren, voller Desinformationen, voller Lügen, dann zerstören sie damit die Wahrheit, sie zerstören auch kritische Medien und dann entsteht eine Wirklichkeit, wo sie tatsächlich korrupt sein dürfen, so wie in Russland, und keiner darf kontrollieren. Wer sich dagegen äußert, ist sofort verhaftet und in die modernen Gulags verschleppt, die gibt's immer noch. Das heißt, die stört an Europa überhaupt der Gedanke unserer Europäischen Union, dass wir sozusagen absichtlich und freilich zusammengekommen sind, um eine Gemeinschaft zu kreieren. Das wollen die nicht. Die wollen ohne Kontrolle regieren, ohne freie Wahlen, ohne öffentlich-rechtliche Medien und mit einer einzigen Kultur, die nur ihre Vision von der Kultur repräsentiert und nicht die Vielfalt unserer Gesellschaften. Die wünschen sich eine sehr einheitliche, eine sehr langweilige, eintönige Gesellschaft, die nicht wirklich offen reden darf. Deswegen hassen die den Westen und deswegen reisen die immer wieder jetzt und immer intensiver nach Moskau, in den Kreml. Und da verhandeln sie darüber, wie man künftig tatsächlich auch zum Beispiel die freie Wahl manipulieren könnte. Das gibt's auch schon. Wie kann man eine autoritäre Herrschaft im Herzen Europas auch aufbauen? Jahrzehntelang ist die Demokratie irgendwie stärker geworden, aber jetzt die Demokratien können auch sterben, die können auch schwächer werden. Und wir sehen, das ist nicht nur Problem der jungen Demokratien im Osten Europas, sondern auch ganz große, starke Demokratien wie Großbritannien oder sogar Vereinigten Staaten haben riesige Probleme im digitalen Zeitalter mit dem Erhalten der Demokratie. Weil ich bin tiefst überzeugt, dass die Algorithmen der sozialen Netzwerke zerstören unsere Demokratie vor unseren Augen und wir machen sogar mit.
Ich würde mir zum Beispiel mehr wünschen, dass man wahrnimmt, dass sich eben gerade die Menschen in Osteuropa, Mittelosteuropa, diese Freiheit aus Sicht, kommt mir manchmal vor, französischer, deutscher Sicht, die Frechheit nehmen, das zu denken und vielleicht auch Dinge in Frage zu stellen und zu sagen, hey, wie sieht denn eure Demokratie aus? Wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir auch eine Demokratie sind und sein wollen und wollen uns nicht ständig rechtfertigen dafür, dass wir jetzt, oh, wie nett dazugehören dürfen, auch bitte, bitte in die Europäische Union, anstatt dass wir uns freuen, dass wir dynamische, neue, ideenreiche Länder hinzubekommen können. Und sehr oft kulminierte das in Gesprächen, dass sie sagen, warum glaubt ihr uns eigentlich nicht? Das klingt sehr banal, aber in der Tat ist es so, die Ukraine muss also ständig permanent erklären und das schließt an die Desinformation und an die Zerstörung des öffentlichen Diskurses, die systematische Zerstörung durch russische Desinformation. Das schließt daran an, dass die Leute hier, ich bin immer wieder erstaunt, wie stark und kraftvoll negativ die russische Propaganda hier, die ja eine Waffe ist, wirkt. Insofern fand ich das sehr gut mit der Freiheit. Die nehmen sich die Freiheit und wir sollten ihnen auch das auf Augenhöhe zugestehen. Das fällt mir immer wieder auf, dass das nicht meiner Wahrnehmung nach immer der Fall ist.
Frau Stelzewitsch.
Ja, was mir noch wichtig ist, ist nicht nur Bekenntnisse zu den Werten zu äußern, sondern tatsächlich in Aktion zu treten und zu handeln. Weil wir können den Zustand haben, in der Slowakei, glaube ich, sehe ich das überhaupt nicht, aber in Ungarn, wo als Orban zum ersten Mal gewählt wurde, demokratisch, heißt nicht, dass er demokratisch agiert natürlich, viele Kulturschaffende gesagt haben, ja, wir sehen, wir schauen, wir warten, er kommt doch nur für 4 Jahre. Und das ist schon ein Denkfehler. Er sagte, ich komme für immer und viele denken im Kulturbereich oder viele Demokraten, Demokratinnen denken, er kommt nur für 4 Jahre. Und das ist das, was die ungarische Lyrikerin und Performerin Kinga Todt eine fluide Diktatur nennt. Peu à peu mit einer Salamitaktik wird dieser Baukasten ausgenutzt des Autoritären, um das System zu kapern. Und peu à peu stehen jetzt diese ungarischen Kulturschaffenden vor einer Tatsache, dass sie seit 15 Jahren Orban haben, alle Institutionen ausgetauscht einfach sind. Viele unabhängige Kulturschaffende stehen total wirtschaftlich unter Druck, weil sie einfach 3 Jobs haben, um zu überleben und haben keine inneren und keine äußeren Ressourcen, um gegen diese Diktatur zu kämpfen. Und das ist das, was vielen Ländern in Europa drohen kann, wenn wir nicht endlich verstehen, dass Demokratie ist ein permanentes Handeln, das Solidarität verlangt. Und ich glaube, ich möchte Michael widersprechen. Er hat gesagt, ein Schriftsteller gegen zwei Minister. Ich glaube, momentan sieht es so, Michael, aus, ist ein Schriftsteller, sehr, sehr viele Slowakinnen und Slowaken und zwei Minister stehen gegen.
Bei Belarus war es augenfällig, aber in Polen ist es ja eigentlich auch so gewesen, dass Slowakei, hören wir es ja im Grunde genommen auch, dass der Kulturbereich im weiteren Sinne, also Theater, Literatur, Museen, die Jugendkultur, steht in Wechselwirkung mit der Gesellschaft. Ist das was Besonderes in Osteuropa? Bleiben wir mal bei Polen.
Also statistisch gesehen, glaube ich, gibt es in Zentraleuropa viel mehr Politikerinnen und Politiker, die früher Schriftsteller waren, als irgendwo anders. Und ich glaube, das ist unzertrennbar in Zentraleuropa und darunter meine ich auch die Ukraine, weil die Unabhängigkeitsbewegung in den 89 bis 91 auch von vielen Schriftstellern, die in Gulags gesessen haben und verurteilt worden waren, zum Teil seit den 70er Jahren auch mit vorbereitet wurde. Polen gehört dazu, Tschechien natürlich oder Tschechoslowakei auch. Aber ich glaube, in diesem Raum, über den ich gesprochen habe, gehört Kultur selbstverständlich dazu. Wenn wir Beispiel Polen nehmen, fallen mir einige Schriftstellerinnen ein, zum Beispiel, die das Thema Abtreibung oder Feminismus ansprechen. Ich muss dazu sagen noch, dass es gibt auch Kulturschaffende, die sich in den Dienst stellen, der Propaganda. In Polen ist es auch der Fall gewesen. Ich meine, es gibt die sogenannten Konservativen, ich würde sie vielleicht nicht so bezeichnen, sondern anders, Kulturschaffende, die die PiS unterstützt, ideologisch unterstützt haben leider. Und sie haben auch ihren Platz gehabt zu einer bestimmten Zeit. Ich bin mir nicht sicher, dass das ein freies Gedankengut ist und ein freies Schaffen. Die unabhängige Kultur zeichnet das aus, dass sie in niemandem Dienste steht, vielleicht im Dienste der Freiheit.
Sie sind angesprochen als künftiger Ministerpräsident der Slowakei, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Quote der Autoren in osteuropäischen Ländern besonders hoch ist.
Ich glaube, diese Zeit ist leider mit Václav Havel jetzt vorbei.
Schade.
Schade. Ich wünschte mir mehr Autoren und Kulturschaffenden, mindestens die Kultur kennen in der Spitzenpolitik. Ich würde sagen, dass bei uns gerade nicht nur die Kulturszene, die wirklich sehr motiviert ist und sehr engagiert und es gibt den Warnstreik, es gibt sehr viel zahlreiche Proteste und eine große Welle der Solidarität untereinander, weil die Kulturschaffenden sind auch oft auch Individualisten. Jetzt haben wir uns stark vereinigt und das wirklich Positive an der Slowakei, trotz allem, was wir auch heute gehört haben, ist die sehr starke und sensible Zivilgesellschaft. Also wir gehen alle zwei Wochen am Freitag um 18 Uhr auf die Straßen landesweit, nicht nur in großen Städten Bratislava, Košice, sondern tatsächlich in bis zu 60 unterschiedlichen Gemeinden. Die Slowakei hat 5 Millionen Einwohner, also das ist schon recht viel. Es gibt auch ganz kleine Proteste. Ich selbst reise wirklich alle zwei Wochen zu einer Demo, nicht nur in den Städten, sondern auch zu kleineren Gemeinden, weil ich das sehr wichtig finde, dass es auch in den Regionen tatsächlich stattfindet. Wir sind mehrere Engagierten, die auf diese Art und Weise jetzt die Slowakei neu entdecken, weil es ist für mich auch jetzt keine Lesereise, sondern tatsächlich eine unglaublich spannende Erfahrung mit dem, wie man vor Ort auf dem Lande auch oft so eine Demonstration organisiert. Ich glaube, wir lernen, das ist die gelebte Demokratie. Das ist, wie tatsächlich Zivilgesellschaft stärker wird. Ja, wir sind noch nicht so weit wie die Serben, wo die nach wirklich monatelangen massiven Protesten jetzt die vorgezogenen Neuwahlen erreicht haben, als einen möglichen Neubeginn. Ich hoffe, wir hoffen auf was Ähnliches, aber es kann noch dauern.
Die wichtigste Frage wäre, oder eine wichtige Frage wäre, was können wir tun, um die Freiheit in Osteuropa mit zu unterstützen? Lehnen wir uns hier nicht zurück und sagen, ja, das müssen die schon irgendwie machen, sondern Europa brennt. Und ich bin der Meinung, dass wir uns alle das bewusst machen sollten und nur zusammen. Die Ukraine alleine kann mutmaßlich in diesem Moment die russische Armee nicht besiegen. Es ist einfach nicht möglich, meine ich jedenfalls im Moment. Und deswegen sollten wir diesen Freiheitsgedanken auf uns beziehen, die Freiheit in Gefahr, die angegriffene Freiheit auf uns beziehen und tatkräftig zivilgesellschaftlich, kulturell und politisch uns einbringen für die, wie ich meine, richtige Seite.
Gilt das auch, der Anspruch an die Europäer, vor allen Dingen im Westen, bei einem Land wie der Slowakei, das betroffen ist von einem autoritären Regime? Wir haben das häufig erlebt bei Ungarn, wo man gesagt hat, der Orbán muss abgestraft werden. Manche forderten ihn sogar aus der EU rauszuschmeißen oder so. Wünschen Sie sich Druck von den Europäern auf die Vizeregierung? Oder ist das eine Sache, die Sie mit Ihrem Land selbst ausmachen müssen?
Also ich glaube, wir haben alle in der Slowakei in den letzten 1,5 Jahren sehr geschätzt, die starke Welle der Solidarität aus dem Westen und auch das Interesse der Medien und der Kulturschaffenden. Das war gar nicht so selbstverständlich. Vor 20 Jahren bei meinen ersten Reisen Richtung Deutschland musste ich oft erklären, was überhaupt ist die Slowakei. Ist es jetzt was? Man kannte die Tschechoslowakei, aber man wusste von dem zweiten Teil eigentlich sehr, sehr wenig. Das ist jetzt anders. Ich glaube, dass wir hoffen auf diese europäische Zusammengehörigkeit und dass die Leute jetzt tatsächlich seit dem Fizos-Kreml-Besuch im Dezember mit dem Motto "Wir sind Europa, genug von Russland" auf die Straße gehen. Man muss aber, wissen Sie, auf meinen Reisen in der Slowakei rede ich auch oft mit der Gegenseite und ich höre die Andersdenkenden. Das finde ich sehr wichtig. Und die Menschen sind verunsichert. Die Menschen haben Angst. Die Inflation, die Klimakrise, Krieg im Nachbarland, die Migration. Und die Slowakei ist ein im Vergleich zu Deutschland deutlich ärmeres Land. Also vielen Menschen geht sozial nicht sehr gut. Und dann werden die sehr schnell beängstigt, wenn die Politik damit arbeitet, dass diese Ängste geschürt werden, dass die Panik verbreitet wird. Und das ist oft die Waffe in den Händen der Politiker im Osten. Das heißt, ich versuche auch, die andere Seite zu verstehen. Und ich glaube, das sollen wir auch. Wir schaffen diese ganzen multiplen Krisen, die wir gerade in der Welt haben, nur zusammen, nicht wenn wir einzeln handeln, weil das sind tatsächlich riesige Herausforderungen. Ich glaube, diesen Zusammenhalt braucht Europa deutlich mehr.
Letzte Frage geht an Frau Stecevic. Schauen wir nochmal nach Polen. Da ist es nach 8 Jahren gelungen, die autoritär regierenden Nationalkonservativen abzuwählen, auch mit viel freundlicher Unterstützung aus dem Westen, denke ich mal, zumindest moralischer Unterstützung, haben sich auch viele gefreut. Aber was heißt das schon? Was ist in 4 Jahren? Kann die Peace wiederkommen oder ist das Thema dieser autoritären Zeit ein für alle Mal erledigt?
Die Autoritären kommen immer. Das wollen sie, das ist deren Ziel. Ich würde den Westen und den Osten hier gar nicht trennen, absolut. Ich denke, wir haben hier nicht die Trennlinie zwischen Ost und West. Also ich würde sagen, wir haben die Trennlinie zwischen Demokratie und Diktatur. Und das, was allen klar ist, dass es nicht mehr möglich ist, in der Demokratie zu leben, ohne sie zu verteidigen. Die Ukrainer und Ukrainerinnen machen das auf die brutalste Art und Weise. Sie verteidigen ihre Freiheit mit Blut und mit ihrem Leben. Und ich glaube, in Europa jetzt, also westlicher von der Ukraine, müsste man sich die Frage stellen, wie viel Zeit haben wir noch? Weil das Unmögliche ist passiert. Das Unglaubliche, was vorher für nie wieder gehalten worden ist, ist zu immer wieder und immer wieder geworden. Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage. Ist Europa jetzt samt der Ukraine bereit, gegen Diktaturen aufzustehen, solidarisch zu handeln, vielen Menschen wieder die Zukunft zu geben in einer Demokratie und nicht in einer ewigen Diktatur?
Ein perfektes Schlusswort, würde ich mal sagen. Achtung, Freiheit, Krieg, Autoritarismus und Demokratie in Osteuropa. Das war das SWR Kulturforum. Hier im Rahmen des Europäischen Theaterfestivals im Kammertheater des Schauspiels in Stuttgart. Meine Gäste waren Andrea Wehr vom Südwestrundfunk, Michal Chorecki, slowakischer Schriftsteller, Journalist, Übersetzer und politischer Aktivist und Katharina Stecevic, Leiterin der Projektgruppe Mittelost- und Südosteuropa der Bundeszentrale für politische Bildung. Haben Sie ganz herzlichen Dank für die Diskussion, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Einrich. Ich danke dem Schauspiel Stuttgart noch ganz herzlich, dass Sie uns hier aufgenommen haben. Im Kammertheater machen wir gerne wieder. Herzlichen Dank und schönen Abend noch. Vielen Dank. Thank you.